Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute ein ganz besonderes Special nochmal für euch dabei. Wir erinnern uns nämlich an den Dirigenten Christoph von Dohnányi, der im September 25 leider von uns gegangen ist, im Alter von ganzen 95 Jahren, ganz kurz vor seinem 96. Geburtstag. Christoph von Dohnányi war ein Künstler, der sowohl in Europa als auch in den USA gewirkt hat und ein kleiner musikalischer Perfektionist war und zugleich ein Mensch, dessen Haltung von Verantwortung und kultureller Tiefe zeugte, was uns auch heute noch beeindruckt. Er hat auch eine sehr interessante familiäre Geschichte und darauf gehen wir gleich direkt mal ein. Aber ich übergebe erstmal an Thorsten.
Ja, vielen lieben Dank. Ja, wir wollen uns heute zum einen damit beschäftigen und zum anderen sind wir jetzt ja im neuen Jahr angekommen und da gilt es natürlich, uns ja mal wieder zu unterstützen und zwar in diesem Fall mit Kommentaren, egal wo ihr das machen könnt, macht das bei Spotify, macht das bei uns auf der Homepage, macht das bei Blue Sky oder bei Mastodon oder per Mail info@feuilletone.de. Da kann man uns natürlich auch gerne Kommentare schicken zu unseren Sendungen, wenn man das gerne möchte. Macht davon regen Gebrauch, würde uns sehr freuen. Genau, info@feuilletone.de, Homepage, also auf unserer Homepage feuilletone.de oder Blue Sky oder Mastodon oder eben Spotify oder Apple Podcast. Das sind so die Dinge, die mir jetzt oben groben einfallen. Ja, da würde ich sagen, legen wir los, oder?
So ist es. Starten wir erstmal mit einer kleinen Einführung. Hm? Wer ist eigentlich Christoph von Dohnányi? Also deutscher Dirigent, habe ich schon angeteasert. Er wurde geboren im September 29, also 1929 für die Jüngeren unter uns, in Berlin, nicht in der Zukunft. Gestorben ist er leider letztes Jahr auch im September, nämlich 25 in München. Wie gesagt, zwei Tage vor seinem 96. Geburtstag. Er war Musikdirektor an führenden Opernhäusern in Deutschland und dirigierte unter anderem die Oper Frankfurt, die Hamburgische Staatsoper und später bedeutende Orchester wie das Cleveland Orchestra und das Philharmonia Orchestra in London. Dohnányis Karriere spannt sich also vom Nachkriegsdeutschland bis ins 21. Jahrhundert. Von seinen ersten Stationen als jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands bis zu internationalen Engagements bei den großen Orchestern, die ich gerade genannt habe, und auf den großen Festivals der Welt. Seine Karriere umfasst ganze 5 Jahrzehnte dirigentischer Tätigkeit in Oper und Konzert. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Interessant ist sicherlich auch noch einiges zu seiner Familie. Christoph von Dohnányi wuchs nämlich in einem Umfeld auf, das von Zivilcourage und humanistischen Überzeugungen geprägt war. Seine Eltern hatten logischerweise unschöne Erfahrungen im NS-Regime gemacht. Sein Vater, Hans von Dohnányi, war Jurist und aktiver Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, wurde dann 1945 im KZ Sachsenhausen hingerichtet. Seine Mutter, Christine Bonhoeffer, da klingt es auch gleich beim Namen, Schwester des berühmten Theologen Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls Mitglied des Widerstands, ebenfalls und dieser Dietrich Bonhoeffer wurde, wie man weiß, auch 1945 hingerichtet. Christoph von Dohnányi ist also in einem Umfeld aufgewachsen, in dem der Humanismus ganz zentral war und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Sein Bruder Klaus von Dohnányi hat auch eine politische Karriere eingeschlagen. Er wurde SPD-Politiker und Bürgermeister von Hamburg. Aber Christoph hat zwar auch mal angefangen, Jura zu studieren, sich dann aber für die Musik entschieden. Darüber wollen wir später noch ein bisschen sprechen.
Genau, das wollen wir jetzt auf jeden Fall. Eine krasse Familiengeschichte, kann man schon mal sagen.
Ja, das
weil
prägt.
Die Kinder halt, also Christoph und Klaus, ja, im Grunde genommen, ja, gekniffen waren, aber so richtig, ne? Weil Vater nicht mehr da. Mutter natürlich erstmal damit beschäftigt gewesen, den Vater zunächst einmal aus dem Gefängnis wieder rausholen zu wollen. Hat das nicht richtig wirklich geklappt, haben wir ja gerade schon gehört. Ja, und dann war sie damit beschäftigt und die Kinder waren alleine. Und das in der Zeit und unter dem Druck, der damals herrschte und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch unter dem Aspekt, was die Eltern eben aus Sicht der Nazis für Leute waren. So. Insofern haben die erstmal eine nicht ganz so schöne Kindheit gehabt wahrscheinlich oder so eine anstrengende Kindheit auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz haben beide studiert Und Klaus von Donani, wie er sich nannte, der Bruder halt, war halt erster Bürgermeister von Hamburg. Sehr bekannt auch. Und sein Bruder Christoph von Dohnányi, der sich deswegen so genannt hat oder anders genannt hat, weil er Angst hatte, mit seinem Bruder andauernd verwechselt zu werden, weil die halt beide relativ bekannt waren, ist eben Dirigent geworden am Ende des Tages, obwohl er, wie du richtig schon gerade gesagt hast, erst Jura studiert hat. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen, ja, das Ganze musikalisch einleiten. Und da hört man schon, für was er so bekannt war. Nämlich für Struktur und für Präzision. Und für Auseinandersetzung mit den Notentexten. Der Komponist stand hier im Mittelpunkt. Und nicht der Dirigent oder das Orchester oder sonst irgendwie was. Das hat er übrigens mit Günter Wandt gemeinsam, der das ähnlich gesehen hat. Er hat ein sehr breites Repertoire gehabt. Das ging dann von Beethoven, Brahms, Mozart über Strauss, Wagner bis hin zu modernen Werken von Bartok, Ives oder Lutoskowski oder Glas oder Henze und weiß ich wen nicht noch allem. Also der war sehr, sehr offen, was solche Geschichten angeht. Ja, also er verstand sich eigentlich, oder sagen wir mal, das Dirigieren nicht als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, sondern als Dienstleistung am Werk des jeweiligen Komponisten, der jeweiligen Komponistin. Das klingt erstmal logisch und viele von euch werden sagen, ja natürlich, was denn sonst? Ja, da kann ich euch nur entgegenhalten, da gibt es ganz andere DirigentInnen, die das ganz anders sehen. Und das kann man gut finden, das kann man nicht so gut finden. Die einen machen das relativ nachvollziehbar auf ihre Art. Es gibt sogar DirigentInnen, die haben einen Klang geprägt, der weit über das hinausgeht, was sie selber in der Zeit gemacht haben und dessen Klang auch bis heute nachwirkt. Der berühmteste ist wahrscheinlich Herbert von Karajan bei den Berliner Philharmonikern, die bis heute noch so ein bisschen dieses leichte Karajanische in sich haben sozusagen. Der hat einen sehr speziellen Klang geprägt, der sehr wiedererkennbar ist. Und das war zwar bei Dohnányi auch so, der hatte auch schon sein unique Sound, aber für ihn war es erstmal wichtig, dass wir erstmal das spielen, was da steht und dass wir erstmal den Komponisten in den Mittelpunkt rücken. So. Und nicht uns selber. Karajan war nicht daran interessiert, was andere gemacht haben. Er war erstmal daran interessiert, selber zu leuchten. Ihr müsst euch mal die alten Filme oder sagen wir mal, ja doch, Filme angucken. Die gibt es bei YouTube zum Gucken, wo er mit den Berlinern bestimmte Sachen aufführt. Da gibt es richtige Filme, die davon gedreht wurden. Also wo er irgendwie so im Halbdunkel dirigiert und ach, was weiß ich was nicht alles so. Wo sich die Filmemacher da auch künstlerisch austoben durften sozusagen. Das gehörte damals dazu. Das war mit Dohnányi nicht zu machen, sowas.
Er war, also Effekthascherei ist überhaupt nicht zu ihm. Nee. Das merkt man, ne? Er ist sehr klar und sehr bezogen aufs Werk.
Absolut. Absolut. Was er eben nicht mochte, er mochte dementsprechend keine expressive Überdehnung. Er mochte keine subjektiven Tempomanipulationen. Grüße gehen raus an Thielemann. Ja, Entschuldigung, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. Er mochte keine Interpretation als Selbstausdruck. Da könnte man jetzt sagen, Bernstein hat das gemacht, zum Beispiel bei Mahler, da hat es geklappt. Er hat es aber auch gemacht bei Sibelius und bei Tschaikowski, da hat es bei Tschaikowski nicht mehr ganz so geklappt und bei Sibelius gar nicht. Also bei Bernstein kommt es immer so ein bisschen drauf an. Die sich übrigens kannten und schätzten, aber musikalisch weit voneinander weg waren, also was das Dirigieren angeht, gar nichts miteinander zu tun hat. Ne? Ja, stattdessen gab es halt strukturelle Klarheit, rhythmische Präzision und diese Transparenz, das T-Wort. Mhm. Ja, dieses Durchscheinende. Idealerweise hört man da zum Beispiel die vierte von Brahms, da hört man wirklich jedes einzelne kleine Bläserchen. Ja, wirklich, das ist so großartig dirigiert. Sein Ideal war dementsprechend ein Orchester, das sich selbst hört und nicht eines, was vom Dirigenten gezogen wird, wenn man so will. Also was vom Dirigenten im klassischen Sinne dirigiert wird.
Ich finde das so toll, wenn man die ganze Architektur des Orchesters wahrnimmt. Mhm. Jeden Einzelnen und seinen Platz im Ganzen.
Ja.
Faszinierend.
Ist so. Da war auch nicht der Einzige. Da muss man Karajan loben. Das war Karajan durchaus sehr wichtig auch, dass die sich alle hören. Mhm. weil sonst hätte er nicht so dirigieren können, wie er dirigiert hat. Karajan hat ja mit geschlossenen Augen dirigiert, tatsächlich. Hat aber trotzdem geklappt, weil er immer darauf Wert gelegt haben, dass die Musiker sich alle hören und aufeinander achten. Carlos Kleiber war da auch ganz groß drin, der manchmal sogar gesagt hat, so, jetzt sitzt da der Dirigent, alle hören auf die Flöte, ich bin jetzt völlig egal. So. Solche Sachen passieren, können Dirigenten, wenn sie gut sind, wenn sie dem Orchester auch was zutrauen, ne? Und das war eben hier auch so. Ja, wir haben ja schon über den Vater gesprochen, der war Jurist im Reichsjustizministerium und Teil des Widerstands tatsächlich und wurde entsprechend von den Nationalsozialisten ermordet. Ebenso wie Dietrich Bonhoeffer, haben wir ja gerade schon gehört, ne? Weil das eben Familien sind, die eben miteinander verquickt waren. Das bedeutete natürlich frühe Erfahrung von moralischer Konsequenz für ihn als junger Mensch. Und natürlich auch Skepsis gegenüber Autoritätsgesten und tiefer Ernst im Umgang mit kultureller Verantwortung.
Oh ja, ethische Verantwortung, die muss ja wirklich tief gesessen haben und auch, wie heißt das Wort? Integrität, persönliche Integrität, ne? Wie von Hans von Donani weiß ich es jetzt nicht, aber von Dietrich Bonhoeffer kennt man die Geschichten ja nun, wie man wirklich aufrecht durch so eine Situation gehen kann.
Ja, das stimmt, definitiv. Über diese kulturelle Verantwortung hat er später selten gesprochen, aber viele seiner Weggefährten berichteten darüber, dass er jede Form von Machtmissbrauch auch im Musikbetrieb strikt ablehnte. Und das ist eine Riesenausnahme. Da ist er einer der 0,1% sozusagen, wenn man das mal so sagen darf, wirklich ernsthaft. Also wenn man davon ausgeht, wie einige Dirigenten mit ihren Musikern umgegangen sind zum Beispiel. Und nicht nur da, wie, ach, ich könnte ganze Romane trillern, die Münchner Philharmoniker unter Celebi Darke, wie eine Frau sich wieder reinklagen musste in das Orchester, weil sie genauso viel Geld haben wollte wie die Männer und ach, hör mir auf. Also das war alles ganz schlimm. Ganz furchtbar, was früher so vorgefallen ist und was es da alles gab. Und das sind auch die harmlosen Sachen. Wir können uns heute, kommt ja alles langsam zum Vorschein, ne? Was da über Jahrzehnte und so alles passiert ist. Das hat er alles strikt abgelehnt und da war er wirklich einer der wenigen. Das ist wirklich, das ist ein hohes Verdienst. Ja. Dieses Jurastudium, was er ja erstmal angefangen hat, weil er wahrscheinlich in die Fußstapfen seines Vaters vielleicht auch wollte oder wie auch immer, was er aber abgebrochen hat, war im Nachhinein eigentlich gar kein großer Irrtum, sondern eigentlich auf dem Weg dorthin, wo er hin wollte, genau das Richtige. Weil es nämlich dieses analytische Denken, diese Texttreue und diese systematische Herangehensweise von ihm geprägt hat und geschult hat.
Das war eine spannende Verbindung, ne? Wie wenn Juristen etwas sind, dann texttreu. Das ist schon spannend, wie das dann eine musikalische Karriere prägen kann. Und natürlich auch diese Tiefe, die man haben muss, um Texte so zu verstehen, das mitzubringen in die Musik. Wow.
Genau, deswegen hat er eben diese Partituren, die er so vor sich hatte, auch immer wie juristische Texte behandelt. Nämlich nichts ist zufällig, alles hat Funktion. Und Auslegung braucht Disziplin. So. Und das erklärt dann eben auch diese Genauigkeit bei Artikulation, Dynamik und Tempo-Geschichten. Nicht? Er hat immer gefühlten Wahrheiten misstraut. Musikalisch wie menschlich. Verständlicherweise bei der Geschichte. Ja,
auf jeden Fall. Also dafür muss man mit der Geschichte, mit der Familiengeschichte im Hintergrund wirklich kein Wunder und ich wünschte, mehr Leute hätten diese Schlüsse gezogen. Aber ich bin beeindruckt von dieser Haltung, denn die sollten mehr von uns haben, ne? Dass Entscheidungen wirklich begründet sein müssen und nicht nur gefühlt, dass man Aussagen prüfen kann, dass es eine Wahrheit gibt in vielen Fällen oder zumindest eine klarere und eine weniger klare. Dass Bedeutungen hinterfragt werden. Alles Themen, mit denen wir uns im letzten Jahr ja auch philosophisch ein bisschen beschäftigt haben, hier und da. Und das ausgerechnet jetzt in einem Dirigenten zu finden, so offensichtlich und so prägend, das ist besonders spannend.
Ja, da gab es auch ganz andere. Ja, also. Mhm. Charlie Bidaka hat ja mal gesagt, Dirigenten sind Diktatoren, die sich Gott sei Dank nur mit Musik beschäftigen.
Ja, okay, ist auch eine Aussage. Ja.
Also. Mhm. Also, nun gut. Dieses ganze Außergewöhnliche, was wir gerade so gehört haben, endet bei seiner Karriere eigentlich, weil da ist eigentlich alles wie so gelaufen, wie man das sich vorstellt. Er war erst Chorrepetitor, dann war er Assistent, dann war er Kapellmeister, da war er Generalmusikdirektor, auch wenn er damals der Jüngste war. Trotzdem so eine ganz normale, vom Ablauf her ganz normal. Also er konnte Sänger begleiten, er konnte aus dem Graben eine Oper dirigieren, ne? Und er konnte Bühnenlogik dementsprechend auch verstehen. Er war ein hervorragender Operndirigent. Das unterscheidet ihn stark von späteren sogenannten, ich nenne sie mal Star-Dirigenten, die direkt auf das Konzertpodium sich stellen in jungen Jahren. Wir haben da gerade ein paar Namen, ich sage sie nicht. Für ihn war aber Oper kollektive Arbeit und psychologisch präzise, rhythmisch organisiert. Und du musst ja auch immer denken, wenn du da unten stehst und dirigierst, du musst ja die Sänger unterstützen. Du kannst ja nicht einfach runterdirigieren, sondern du musst ja das Tempo dirigieren, was die überhaupt singen können. Das ist ja auch ein Miteinander. Du kannst ja nicht gegen die da oben dirigieren. Das funktioniert ja alles nicht. Er war sehr offen, auch was moderne Geschichten angeht, haben wir ja schon gesagt, nicht nur musikalisch, sondern auch was das Theater angeht. Also er war kein Regietheatergegner. Weißt du, was Regietheater ist?
Ich möchte sagen, ja, aber was ist das?
Ja, das ist so, wenn zum Beispiel Mozart nicht da stattfindet, wo es komponiert wurde, sondern in der Jetztzeit sozusagen. Und dann werden Themen verhandelt, die Oper gar nicht verstanden hätte damals sozusagen, weil es das damals alles noch gar nicht gab. Ne? Oder wenn Wagner eben in die Moderne gezogen wird oder sowas alles. Genau. So Sachen halt. Aber auch da hat er immer den Kompromiss gesucht, wie immer und wie überall. Also wenn es ihm zu weit ging, dann war es irgendwann nicht mehr gut. So, weil ne, es musste immer alles im Rahmen bleiben. Alles musste dann immer noch dem Stück untergeordnet werden. Es durfte aber ruhig modern sein. Das war völlig okay. Und genauso war es bei ihm übrigens auch, was diese ganze Hip-Bewegung angeht. Ne? Also diese historisch informierte Aufführungspraxis. Da hat er immer gesagt, ja, kann man machen. Ist interessant, warum nicht? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr in eine oder in die andere Richtung gleiten. So. Am Ende wird man wieder einen Kompromiss finden und wir werden uns wieder irgendwo in der Mitte einpendeln. Und genauso ist es jetzt ja auch gekommen am Ende des Tages. Also man nutzt das Vibrato, was ja in der historisch informierten Aufführungspraxis nicht genutzt wird. Das wird auch heute vom Ganzen her, wenn man so sagen will, tenormäßig nicht mehr bei Bach, nicht mehr bei Haydn, nicht mehr bei Mozart so oft genutzt. Kann man machen, aber eigentlich macht man es nicht mehr, wenn man das richtig in Anführungszeichen machen will. Aber was man auch nicht macht, ist, man spielt nicht Bruckner ohne Vibrato oder Mahler. Das macht keinen Sinn. So. Und die meisten Dirigenten haben sich mittlerweile darauf geeinigt, weniger Vibrato zu nehmen, aber es trotzdem zu machen. So. Das war immer so sein Ding, so lass uns mal gucken, ne, was ist das Beste für die Musik. Ja. Er ging nach Frankfurt, ne, ganz berühmt, die Frankfurter Oper. Ist auch ein berühmtes Gebäude. Ja. Da hat er dann zeitgenössische Werke erstmal dirigiert. Und neue Regiehandschriften auch. Ne? Für damals alles neu. Wir sind ja immer noch wirklich ganz weit hinten in der Zeitrechnung sozusagen. Wir befinden uns immer noch in den 60er Jahren. Und musikalische Stringenz halt. Er war kein Ideologe, nie. Also er glaubte nicht an Neues um jeden Preis, sondern an innere Notwendigkeit. Also neu ja, aber nicht des Neuen willen. So ungefähr. Nicht bloß damit etwas Neues ist es gleich besser. Ne? Also das nicht, sondern wenn es Sinn macht, ja. In Hamburg war er dann Opernintendant. Sehr hohe musikalische Standards, die hatte er immer. Auch oft im Konfliktbereich, weil er ja eben diesen ganzen Sachen misstraut hat, über die wir gerade schon gesprochen haben. Deswegen war auch nicht immer bequem. Vor allem nicht für die Intendanten, logischerweise. Das kann man sich ja vorstellen. Ne, wenn der sagt, das ist doch schön, ist doch modern, ist doch neu. Und die sagen, ja, aber wir haben hier ein Publikum, das sind hier Theaterabonnenten sozusagen. Das ist ein Abonnementpublikum. Das will hier nicht irgendwie, keine Ahnung, der junge Lord sehen. Sondern die wollen Don Juan sehen oder die Zauberflöte. So nach dem Motto, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, dann hat er sich halt durchgesetzt. So, fertig war er damit. Es war nicht immer so ganz einfach. Also er galt als anspruchsvoll. Manchmal ein bisschen kühl, aber nie willkürlich. Und nun kommen wir eben zu einer seiner größten Sachen. Wir kommen nämlich mal zu dem von mir gerade eben schon angesprochenen, zu der Oper Der junge Lord. Der junge Lord ist von Hans-Werner Henze und er hat diese Oper 1975 mit der deutschen Oper, in der Deutschen Oper Berlin in einer Inszenierung von Gustav Rudolf Sellner uraufgeführt tatsächlich. Eine bekannte Oper und er durfte die eben uraufführen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, ne? So Uraufführungen in der heutigen Zeit, das ist schon was. Deutschland wurde ihm, na, ich will nicht sagen zu klein, aber diese ganzen Konflikte, die da dann immer wieder vorkamen, weil das alles nicht modern genug war, dann war dies, dann war das. Cleveland, das große Thema Cleveland. Von 1984 bis 2002 war er da Musikdirektor. Und die wichtigste Station seines Lebens, müssen wir nicht drüber reden. Unter ihm wurde dieses Orchester zu einem der angesehensten Klangkörper der Welt. Das, da braucht man nicht drüber diskutieren. Es war vorher schon sehr anerkannt. Es gab vorher auch schon gute Leute. Berlioz. Boulez war vorher ja da vor ihm, so ein bisschen so intermediate sozusagen, so mittendrin irgendwie und nicht nur dabei. Und Sell war, glaube ich, vor ihm da, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin, müsste das vorher Sell gewesen sein. Da müssen wir mal eben, seien Sie live dabei, wie Herr Martinsen sich hoffentlich selber, ja, war er. Und Marcel natürlich auch und all solche Leute, das ist ja auch alles schön und gut. Und Sell war sicherlich auch ein hervorragender Dirigent, alles gut, alles schön. Und der hat dieses Orchester auch geprägt, wie kaum ein anderer. Aber das Cleveland Orchester, wie wir es heute kennen, ist unter anderem deswegen das, was es ist, weil Christoph von Dochner nie da so lange gewirkt hat. Und man darf es nicht unterschätzen. Viele sagen, das Cleveland Orchestra ist heute noch das Orchester, also das beste Orchester der Welt, vielleicht sogar.
Das heißt, er hat mit ihnen diesen sehr analytischen, diesen offenen, präzisen Klang geprägt, ne?
So ist es.
Den sie heute noch haben, ja.
Richtig, genau. Und das Cleveland Orchestra hat viele Besonderheiten. Sie spielen zum Beispiel gerne in europäischer Aufstellung. Für ein amerikanisches Orchester eigentlich kompletter Wahnsinn. Das macht man eigentlich nicht da drüben. Ja, die haben so einige Besonderheiten halt. Nun, er führte über 1000 Konzerte, hat er dirigiert. Er gründete das Jugendorchester und ein Jugendchor und betreute die Renovierung der Severance Hall, wo es eben gespielt wird, wo sie eben ihre, ja, die den Ort haben, wo sie spielen. Und zu dem Zeitpunkt, wo er da hinkam, waren die auch sehr bekannt, aber eben nicht dieses glamouröse Orchester wie Berlin oder Wien. Das ist heute anders. Die können sich warm anziehen. Also muss man schon sagen, es ist wirklich ein Weltklasse-Orchester. Und dieses Ideal hat er da halt, ja, eben geprägt, nämlich diese schlanken Streicher, die ich liebe, weil die so elegant und vornehm und so wiedererkennbar sind, so transparent.
Genau, transparent und so klar. Ich höre das auch total gerne.
Ja. Diese extrem präzisen Bläser, die kontrollierte Lautstärke. Was er nicht mochte, war massiver Streicherklang. Also diesen exzessiven, breiten, ne? Nix da.
Diesen gebutterten.
Ja, genau. Überhaupt romantische Breite brauchtest du ihm nicht mitkommen, genauso wenig wie mit Pathos. Das war ihm alles nix.
Ach, sehr sympathisch. Sein wichtiges Gegengewicht.
Ja, total. Vor allem zu Bernstein, der das ja alles liebte. Ja, so. Der aber auch seine Verdienste natürlich hat dadurch. Klar. Völlig in Ordnung. So, er war aber dieser, also Christoph von Dochner, die war berühmt für diese rhythmische Exaktheit natürlich und Durchhörbarkeit und stilistische Vielseitigkeit vor allem auch. Die haben halt unheimlich, waren unheimlich breit aufgestellt, was die Stilistik angeht. Also, er hat dort, viele sagen das jedenfalls da in Cleveland, der hat da nicht nur den Klang, sondern auch die Arbeitskultur verändert. Hat eine Reihe von bedeutenden Empfehlungen eingespielt, von Einspielungen, von bedeutenden Einspielungen eingespielt, Beethoven an allererster Stelle zu nennen. Ja, haben wir ja schon gehört in dieser Sendung, jedenfalls die RadiohörerInnen. Brahms, Wagner, Ives und so weiter und so fort. Also auch Referenzaufnahmen. Ich sag nur Dvořák. Ja. Wahnsinn. Komplett, also das Gegenstück zu allem, was man so von Karajan und Co. kannte. Er hat natürlich auch Gastdirigate in anderen großen Orchestern irgendwann mal angeboten bekommen und hat die auch angenommen. Unter anderem natürlich von den Wiener Philharmonikern, vom New York Philharmonic, vom Boston Symphony Orchestra und so weiter und so fort. Zahlreiche große Opernhäuser in Europa und natürlich auch in den USA. Und was er eben konnte, war selbst den Wienern, und da war einer der wenigen, diesen Streicherklang. Und die haben eh schon einen schönen Streicherklang, aber unter ihm war der dann halt noch schöner. Und wenn man sich die Wiener anhört unter Dohnányi, dann hört man auch, ach guck mal, ja, da geht's ja mit den Bläsern auf einmal. Das funktioniert ja. Denn er war natürlich bei aller Liebenswürdigkeit schon auch darauf bedacht, dass es, dass die ganze Geschichte stabil läuft. Ne? Also, dass es nicht irgendwie verstimmt war, dass es alles konsistent klingt und so weiter und so fort. Er hat etwas gemacht und konnte sich das auch erlauben, was eigentlich im Orchester nicht gerne gesehen ist, nämlich er hat gerne mal auch die einzelnen Instrumentengruppen einzeln spielen lassen, auch so in Trio und Quartett, um zu hören, ob die alle richtig gestimmt sind. Hm. Also da gibt es eine schöne Geschichte von Boulez, der war ja auch bei den Wienern und die Wiener mögen sowas ja gar nicht, ne? Wenn man mit ihnen irgendwelche Sachen macht, die sie nicht wollen. Und das sind so Sachen, die mögen sie gar nicht. Also Sachen wie Stimmen oder so, das können wir schon allein, da brauchen wir euch nicht für. So, ne? Aber wenn du dann dahergehst und sagst, nee, da stimmt was nicht, dann ist man als Wiener erstmal empört. So. Und Boulez hat festgestellt, dass, ich weiß, ich glaube, eine Viola war das, die irgendwie verstimmt war. Und was haben die Wiener gemacht? Die haben am nächsten Tag absichtlich ein Instrument verstimmt, um zu gucken, ob er das auch wirklich hört oder ob das nur so in seinem Kopf war, so nach dem Motto. Er hat es aber gehört und dann war auch Ruhe. Also so kann man sich natürlich auch Respekt erarbeiten, nämlich durch Können. Ne? So kann man es auch machen. Man hat diesen typischen, eleganten, durchsichtigen, aber natürlich auch diesen, am Anfang diese Streicher, diese Kombination aus den Wiener Philharmonikern und Dohnányi war sehr, sehr, sehr charmant. Muss man sagen, wirklich, hat sehr gut funktioniert. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Hört da mal rein. Absolute Referenzaufnahme. Also einer meiner zwei Lieblingsaufnahmen, die andere, ich höre die ja auch gerne von der Potsdamer Kammerakademie. Mhm. Das macht auch sehr viel Spaß, aber das hier, das ist so, ja, präzise halt. Und wie hat er das hingekriegt, ist ja die Frage. Hat er das so gemacht wie Toscanini, der seine MusikerInnen angeschrien hat und weiß der Geier was nicht alles? Ne? Klemperer hat das auch. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Er probte leise, also er war eher leise, analytisch, ohne theatralische Ausbrüche. Er verlangte natürlich Vorbereitung, Eigenverantwortung und Aufmerksamkeit. Sonst kannst du auch nicht zusammenarbeiten. So ein riesengroßes Orchester besteht nun gerne auch mal aus 80, 90 Leuten. Und wenn du da irgendwie, ja, weiß ich nicht, also da gehört das schon dazu. Ne? Das ist ja klar. Fehler wurden nicht emotional sanktioniert, wie das bei anderen war, sondern er hat das halt sachlich zerlegt. Er hat das sachlich sozusagen so lange versucht zu erklären, eben bis das dann klar war, was er will, was er meint. Und das machte ihn natürlich bei Musikern, ja, er brachte ihm natürlich Respekt, logischerweise. Aber er wurde nicht geliebt wie zum Beispiel Lenny Bernstein. Er war halt kein Motivator in dem Sinne, sondern für ihn stand die musikalische Logik im Vordergrund. Also er war kein Everybody's Darling, könnte man sagen. Also Bernstein ging halt hin zu den jungen Menschen und die waren verliebt, weil er war, wie er war. Das war bei Dohnányi nicht so. Dafür war er vielleicht zu kühl, vielleicht ein bisschen zu distanziert. Vieles übrigens, was natürlich auch seinen Dirigaten vorgeworfen wird. Ne? Für viele ist das zu, also nicht emotional genug. Ne? Logischerweise, ist ja klar. Ist ja logisch. Wir haben ja schon über den Beethoven gesprochen. Wenn wir über Beethoven sprechen, müssen wir natürlich über den Beethoven von Cleveland sprechen. Das ist doch klar. Einer dieser Referenzaufnahmen, von denen wir schon gesprochen haben, kaum Rubato, also keine Tempoverschiebungen. Es gibt deutliche Binnenrhythmen. Wir haben klare Tempi. Ernährt sich Beethoven nicht romantisch, weil Beethoven war auch gar nicht Romantiker, der war Klassiker. Nicht historisierend, sondern eben strukturell. Also weder hat er versucht, Beethoven hip zu spielen, noch hat er versucht, Beethoven romantisch zu spielen und überzukandideln. Sondern man hört halt diese Architektur. Man hört diese formalen Spannungen, man hört die Übergänge. Ja, für viele so ein Gegenentwurf zu zum Beispiel Furtwängler oder Leute, die diese Art von Dirigat bevorzugten eben. Das ist nicht besser oder schlechter, sondern eben aber ganz, ganz anders. Viel, viel schlanker, viel transparenter, um das Wort nochmal zu nutzen, vielleicht auch eleganter, wenn man so möchte.
Ja, die Struktur in den Mittelpunkt zu stellen, den Aufbau so sichtbar zu machen, mit dieser Klarheit und komplett ohne Pathos. Ich finde das immer noch, bin sehr dankbar dafür, dass das existiert in der Welt.
Ja, das ist toll. Das ist wirklich toll. Aber wir haben noch nicht über die moderne Musik geredet. Das heißt doch, wir haben schon über der junge Lord geredet. Aber er hat natürlich auch andere Sachen dirigiert. Er hat Bartok dirigiert, er hat Ives dirigiert, er hat Lustoslawski dirigiert. Und zwar nicht ausnahmsweise, sondern immer wieder. Das für ihn war moderne Musik Teil des Kanons. Also die brauchte auch keine Sonderbehandlung.
Ist sie ja auch. Es gibt ja auch Leute, die das dann nur zum Selbstzweck machen, um was Neues zu machen, aber das hat er ja auch nicht so gemeint.
Überhaupt nicht.
Quasi, was es wert war zu spielen, das wird auch gespielt.
Absolut. Es war für ihn absolut selbstverständlich. Es wurde genau so ernst genommen wie das andere auch und wurde auch genau so mit dieser Präzision und Analytik und sonst was alles nicht gespielt, wie die anderen Sachen auch. Und hier hört man den Humorvollen, doch Nani, der er auch war. Trotzdem präzise, aber so federnd, diese Leichtigkeit in seinen, wie er so dirigiert hat wie er das mit dem Orchester zusammen erarbeitet hat, hat er auch gerne gesagt. Er hat halt gesagt, das macht man nicht mehr, man stellt sich nicht vorne hin und erzählt den Musikern, was sie zu tun und zu lassen haben. Man erarbeitet das jetzt zusammen. So, das sind alles so Sachen, die ich unheimlich schätze, wenn ich sowas höre, bin ich immer ganz begeistert.
Eine sehr moderne Einstellung zu Führung.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und er war ja auch als Person eher auf der höflichen Seite, auf der zurückhaltenden Seite, ne?
Unmittelbar.
Auf der denkenden Seite.
Ja, war er.
Also, ja.
Absolut. Eben auch als Persönlichkeit, aber eben auch als Dirigent. So, und auch als die Musik, die er natürlich dementsprechend auch geprägt hat, zusammen mit dem Orchester. Das war dann auch eher ein bisschen höflich, nicht? Leicht, federnd, vornehm, elegant und eben nicht überbordend. Was er nicht war, er war kein Medienmensch. Er war keine Marke. Überhaupt nicht. Aber die Musiker vertrauten ihm. Orchester wuchsen unter ihm. Und die Werke klangen endlich mal aufgeräumt. Das kann ich nur empfehlen. Wirklich, hört seinen Brahms. Ernsthaft. Da ist nichts von diesem breiten, romantischen Brahms, der ja gerne mal gespielt wird, von dem, davon, ich halte da gar nichts von, aber es ist auch immer alles Geschmackssache, aber ich mag es nicht so gerne. Das gab es bei ihm alles nicht. Was er auch gemacht hat, er hat bis ins hohe Alter dirigiert. Er war geistig auf der Höhe, musikalisch immer noch klar. Er hinterlässt uns keine Schule, weil er eben nicht sich in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern eine Haltung. Er war halt, er war eigentlich eher tief reflektiert und intellektuell. Mhm. Nicht wahr? Der großen Wert auf Ensemblekultur legte. Und er brachte diesen traditionellen Klang, den wir alle kennen, mit moderner Offenheit zusammen. Und das ist vielleicht einer seiner größten Fähigkeiten, nämlich Orchester musikalisch zu formen, ohne aufdringlich zu sein. Nicht wahr? Es gibt gerade sehr viele Sondereditionen, die man alle mal hören kann. Ich habe eine bestellt, die ich leider nicht mehr bekommen habe, weil sie schon vergriffen war. Sehr schade. Es gibt eine mit Cleveland und eine mit Wien, also mit den Wiener Philharmonikern und einmal mit dem Cleveland Orchestra. Beide sehr, sehr zu empfehlen. Sind ein bisschen teurer, ich weiß, aber lohnt sich wirklich. Ist eine tolle Sache. Ich versuche die auch noch beide zu bekommen, weil da so viele tolle Sachen dabei sind. Und den Wagner kann man ja überspringen. Oder ich kann ihn überspringen. Ihr müsst ihn nicht überspringen, ich überspringe.
Ich kann ihn auch gut überspringen, ja.
Wahrscheinlich hätte uns dafür jetzt doch noch nie gerügt. Aber gut. So ist das manchmal. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, er starb 2 Tage vor seinem 96. Geburtstag. Ja, was kann man über ihn sagen? Er war halt ein Gegenbild zu dieser Eventkultur, die wir heute haben. Er hat Musik als ernsthafte Kunst verstanden. Nicht?
Ja.
Und wenn man ihn, es gibt noch so ein paar schöne Zitate. Er hat immer gesagt, wenn das Orchester gut spielt, dann liegt das am Orchester. Wenn es schlecht spielt, dann liegt es vielleicht am Dirigenten. Das ist ein sehr schönes Zitat.
Wohl wahr.
Ja. Ein Orchestermusiker aus Cleveland, also vom Cleveland Orchestra, erzählte einmal, dass Dohnányi in Proben fast nie die Stimme erhob. Also wenn etwas nicht funktionierte, dann stoppte er, oft nur mit einem leichten Kopfnicken und sagte ruhig, ach, lassen Sie uns noch mal schauen, was Beethoven hier eigentlich wollte.
So. Eine hervorragende Fehlerkultur.
Oder?
Ja. So wünscht man sich Führung. Das
absolut.
Ist, das ist ja. Toll. Überhaupt kriege ich den Eindruck, dass er einfach für alles auch die Verantwortung übernommen hat, was ich auch wichtig finde für jemanden, der Menschen führt. Aber natürlich auch die Verantwortung dafür, diesem Werk, was er jeweils vor sich hatte, gerecht zu werden, statt irgendwie sich selbst zu inszenieren. Das haben wir ja schon,
genau.
Schon gerade gehört. Also das ist eine riesige Unterscheidung und etwas, was mir sehr sympathisch ist. Das ist etwas, das bleibt und was mit seinem Ruf auch untrennbar zusammenhängt.
Ja. Das ist so. Ich habe noch 2 kleine Zitate. Emotion entsteht nicht dadurch, dass man sie hineindrückt. Sie entsteht, wenn die Struktur stimmt. Also nicht, indem man sie hineinspielt, sondern eigentlich kommt sie eher, wenn man das so spielt, wie es, wenn die Struktur stimmt. Wenn man es spielt, wie es da steht. So, das kommt von ganz alleine. Das Stück macht das schon alleine. Das muss man nicht extra noch betonen, so vielleicht. Wir spielen hier keine Gefühle, wir spielen Situationen. Die Gefühle kommen von selbst, hat er mal gesagt. So. Es sind doch, also man merkt schon, er ist jemand gewesen, der nicht betonen wollte. Extra noch, was solche Sachen angeht. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, er war ja nun mal kein Showdirigent. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn zum Beispiel Leonard Bernstein heute jung wäre, wenn er noch leben würde und er wäre jung. Ich glaube, der würde immer noch sehr erfolgreich sein.
Ja, das glaube ich auch.
Glaubst du, dass so ein Dirigenten, so ein Dirigent wie Christoph von Dohnányi heute noch funktionieren würde? So in den Medien würde der stattfinden?
In den Medien nicht, nein. Ich glaube, er würde als Dirigent oder könnte als Dirigent funktionieren, weil es immer noch einen großen Respekt in den, eigentlich glaube ich, in fast allen Berufen gibt, für diese Art Mensch, die einfach tief denkt und ihre Sache einfach gut macht. Hm. Die nicht schillernde Persönlichkeit ist, großer Schambolzen oder unterdrückender, weiß ich nicht, Diktator, sondern weder noch, sondern eben einfach seine Sache liebt. Ernst nimmt und gut macht. Dafür ist immer Platz, glaube ich, überall. Mhm. Aber das sind nicht die Namen, die jeder kennt. Mhm. Und das wird natürlich in heute mit Social Media, also im Grunde ist ja die Antithese zu allem, was heute die typischen Algorithmen nach vorne spülen. Er ist nicht übertrieben emotional, er regt nicht auf, er regt sich nicht auf, er regt andere Leute nicht auf, er greift niemanden an. den kann man ja wirklich kaum verkaufen heutzutage. Außer eben als kompetenten Menschen mit einer sehr klaren Linie, die vielen Leuten gefällt. Mhm. Und als sehr verantwortungsvollen, freundlichen Menschen. Aber das macht halt keine Klickzahlen, ne? So.
Also genau, ja, das ist so. Und man kennt ihn ja auch nicht, weil er der große Dirigent war, als er zum Beispiel nach Cleveland gegangen ist, sondern man hat ihn ja dann gekannt, weil alle gesagt haben, was machen die denn da? Die ballern da ja eine Referenzaufnahme nach der nächsten raus, so ungefähr. was ist da eigentlich los? So, ne? Und dann sind die Wiener auf ihn aufmerksam geworden und haben selber mit ihm Referenzaufnahmen gebaut.
Ja, aber genau das ist die Sache. Ne? Wer wird dann aufmerksam? Die Experten. Hm. Also so ein, was ein Bernstein oder Karajan in der breiten Masse an Leute zieht. Und das sind ja schon zwei sehr verschiedene Persönlichkeiten ja, wieder. Aber beide halt mit so einem sehr, mit einer Persönlichkeit, die sehr breit funktioniert. Mhm. Wo auch meine Oma versteht, warum das jetzt irgendwie schön klingt. Aber in Dohnanyi kannst du halt Musikexperten verkaufen und nicht meine Oma. Um das mal ganz plakativ zu sagen. Mhm. Die hätte nicht mitgekriegt, was daran anders ist, wahrscheinlich.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Warum sie das kaufen sollte.
Mhm. Das stimmt. Ja. Ja, das hat er ja, dieses Schicksal hat er ja nicht allein, ne?
Ja, da muss es doch viele geben, auch heute noch.
Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Aber heute ist natürlich alles noch viel schlimmer geworden, weil diese ganze Marketingmaschinerie mit Bernstein und Karajan hat ja damals schon hervorragend funktioniert. Machen wir uns mal nichts vor. Heute funktioniert die mit gut, also wenn du ein junger, gut aussehender, sag ich jetzt mal, Dirigent bist, dann hast du gute Chancen, große Orchester zu kriegen. Ob das dann immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also die müssen halt auch was können, eigentlich im besten Fall so. Viele Orchester hatten mit ihren Dirigenten immer ein gutes Händchen. Das Cleveland Orchestra hatte wirklich immer ein gutes Händchen, muss man schon ehrlich sagen. Die wussten schon immer, was sie da tun. Montreal hatte immer ein gutes Händchen. Und Amsterdam hatte immer ein gutes Händchen. Berlin, ja, immer mal wieder auch, doch, durchaus, ja. Um also die größten gerade zu nennen, die wir haben. Und Wien hat ja keinen Chefdirigenten, natürlich nicht. die haben halt immer nur Gastdirigenten oder Dirigentinnen und das war's dann. Oder hat da jemals eine Frau dirigiert bei den Wienern? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bin nicht sicher. Man möge mich eines Besseren belehren, aber ich kann mir im Moment kann ich mich nicht erinnern, dass da jemals eine Frau dirigiert hat. Ja. Also die Großen hatten immer mal mehr und mal weniger Glück. So. Die haben natürlich auch schon alle mehr oder weniger mal daneben gegriffen. Sowas kommt vor. Aber wenn man die Entwicklung betrachtet der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, dass Cleveland von allen eigentlich am konstantesten war. Kann man schon so sagen. Vielleicht zusammen mit Amsterdam. So. Und was die anderen da immer so machen, das ist mal sehr gut und mal nicht ganz so gut, dann wieder hervorragend und dann mal wieder, ja, so. Ne? Also die Großen wissen schon, was sie tun, logischerweise, aber ich glaube, diese beiden sind tatsächlich so mit am meisten vorne, wie das jetzt mit Amsterdam wird, müssen wir mal gucken. Ich bin da mal ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal. Die haben sich gerade einen sehr hübschen Finn geangelt.
Oh, okay. Sehr also, hübsch im körperlichen Sinne, meinst du?
Ja, oder? Genau. Ah, okay. Ja. Hm. Ob das dann so funktioniert, werden wir sehen.
Schauen wir mal. Es gibt ja das ein oder andere Einhorn, Menschen, die tatsächlich sehr hübsch und charmant und sehr klug und talentiert sind über alle Maßen.
Mag durchaus so sein.
Es gibt
sie Mag auch durchaus sein. So sein. Ja. Warum nicht? Er möge mich eines Besseren belehren. Hm. Bis jetzt hat mich noch keine Aufnahme von ihm überzeugt. Außerdem nimmt er zwei große Orchester an. Ich glaube dazu noch Chicago. Also auch zwei wirkliche Dickschiffe. Weiß ich auch nicht, ob das immer so eine gute Sache ist. Ich bin immer sehr skeptisch bei solchen Sachen. Und ich bin mir sicher, dass Cleveland sowas nicht mitmachen würde. Mhm. Zum Beispiel. Weil du so nicht konzentriert arbeiten kannst, weil du immer am Hin- und Herfliegen bist. Das ist alles Mist.
Ja, warum das ist auch? Also nee.
Machen die meisten Dirigenten heute, ne? Die meisten haben zwei Orchester, so mindestens mal so. Ja, also. Aber das sind große Orchester hier. Wir reden hier nicht von wirklich guten Orchestern, wir reden hier von der Weltspitze. Und also das, da weiß ich nicht, da verstehe ich die Amsterdamer auch nicht, dass sie das mit sich machen lassen. Aber gut, soll nicht unsere Sorge sein, dann würde ich tatsächlich als Orchester sagen, nee, dann mach du mal.
Ja.
Wir wollen lieber einen haben, der mit uns kontinuierlich arbeitet. So. Aber müssen die selber wissen. Ja. Ist dann so. Haben die Berliner auch noch nie mit sich machen lassen. Muss man denen auch mal zugute halten. Also. Hm. Okay. Zu Recht. Ne? Hm. Muss man auch mal sagen. Okay. Also. Wir halten fest, dass es sehr traurig ist, dass Christoph von Dohnanyi nicht mehr da ist, aber er hatte ein gutes Alter, glaube ich. Ich glaube, der kann zufrieden sein, dass er so lange gelebt hat. Wir können zufrieden sein, dass er so lange gelebt hat. Er hat uns viele tolle Aufnahmen hinterlassen. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und für die, die sich jetzt wundern, ja, ja, nächstes Mal ist alles wieder wie immer. Keine Sorge, alles kommt wieder. Wir haben es verplant, schlicht und ergreifend. Das ist manchmal so. Das
hättest du jetzt gar nicht verraten müssen. Wir haben einfach ein Special und dann gibt es nicht immer was zu trinken.
Ja, ja.
Einmal im Jahr, wenn wir es vergessen. Ja.
Das haben wir noch nie vergessen.
Noch nie? Nee.
Nee.
Stimmt, tatsächlich. Hino, einmal ist keinmal.
Ja. Dennoch, haben wir nächstes Mal Themen.
So ist das, so ist das. Nächste Woche haben wir musikalisch wieder was ganz anderes dabei. Nämlich Creator mit Crushers of the World mit K, ganz wichtig. Also Thrash Metal aus Deutschland. Mhm. Außerdem hören wir Dry Cleaning mit Secret Love. Da wird es also ein bisschen Post-Punk geben. Mhm. Und nach unserem mittlerweile sehr traditionellen Diskussionsthema haben wir dann auch wieder Bier für euch dabei.
So, nämlich. Soweit ich informiert bin, reden wir über das neue Jahr.
Richtig, das wird unser Thema.
So, nämlich. Was das bedeutet, warum es das überhaupt gibt und so weiter und so fort. Ihr macht das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nämlich kommentieren, 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 kommentieren. Nicht wahr? Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.